Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Unter Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Die Erwartungen an die neue Technik sind riesig, die Möglichkeiten sind es auch. 5G soll Deutschland in Sachen Digitalisierung und Netzausbau endlich nach vorne katapultieren. Bislang ist hier eine der führenden Volkswirtschaften der Welt, nämlich allenfalls Mittelmaß. Darunter haben wiederum die Anwender zu leiden, Unternehmen, aber eben auch die Verbraucher. Mit 5G soll das alles anders werden, Stichwort Mobilfunk an jeder Milchkanne. Aber zunächst einmal müssen die neuen Frequenzen versteigert werden. Der Startschuss dazu fiel heute in Mainz, dazu gleich mehr. Zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Streit um Haushaltsplanung. Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbelt tritt zurück. Britische Regierung beantragt Verschiebung des EU-Austritts über den 29. März hinaus. Das neuseeländische Parlament gedenkt der Opfer der Terroranschläge von Christchurch. Die Morde von Utrecht waren offenbar doch ein Terroranschlag. Zäsur in Kasachstan, Präsident Nazarbayev tritt zurück und Deutschland muss Rammsteiner US-Drohneneinsätze prüfen, so hat es heute das Oberverwaltungsgericht Münster geurteilt. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um den Umgang mit Vertragsarbeitern der DDR. Aber zunächst nach Mainz. Es geht aus Sicht der bietenden Unternehmen um sehr viel Geld und allgemein um die Zukunft der Digitalisierung hierzulande. Mit 5G soll vieles besser und vor allem schneller werden. Aber zunächst einmal müssen die Bieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und Drillisch investieren. Und das fängt mit den Funklizenzen an. Im Jahr 2000 waren es bei der damaligen Versteigerung satte 100 Milliarden D-Mark, die an den Staatshaushalt geflossen sind. Jetzt gehen die Fachleute von 3 bis 5 Milliarden Euro aus. Andreas Reinhardt berichtet.
Der Neuling bei der Auktion United Internet gab in den ersten 4 Runden Gebote in Höhe von rund 160 Millionen Euro ab. Das war mehr als die Gebote von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefonica zusammen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Ergebnisse nach jeder Bieterrunde im Internet. Die Auktion wird voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern. Zu Beginn der Auktion unterstrich der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann die Bedeutung der Frequenzen in erster Linie für die Wirtschaft.
Die Frequenzen, die wir heute versteigern, die haben ja bestimmte Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, kurze Reichweite, deswegen sind sie für die Fläche nicht so geeignet, aber eben eine sehr hohe Datenrate, eine sehr kurze Latenzzeit und das bedeutet, die sind besonders interessant für die Industrie.
Vernetzte Fabriken, autonom fahrende Autos, dafür braucht die Industrie 5G. Ein Netz, das 100-mal schneller ist und Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht. Der Privatanwender merkt mit einem neuen 5G-Smartphone wohl erstmal keinen großen Unterschied bei der Geschwindigkeit, wohl aber, wenn er in größeren Menschenmengen unterwegs ist, wie in einem Fußballstadion. Da funktionieren bei 5G Anwendungen von Telefon und Internet einfach so. Die Frequenzen, die ab heute versteigert werden, dürfen ab 2021 genutzt werden. Die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und eine Tochter von United Internet aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur bieten mit.
Ja, 4 Bieter wird der Wettbewerb natürlich stärker. Wir sind sehr gespannt darauf. Wir freuen uns, dass es einen 4. Bieter gibt. Es ist ja vorher vielfach gemunkelt worden, dass das gar nicht geht in dieser Situation und bei den Auflagen. Aber ich glaube, wir haben das so gut hinbekommen, dass in der Tat ein 4. sich dafür interessiert.
Vertreter der mitbietenden Unternehmen sagten, sie freuten sich auf die Auktion und zeigten sich zuversichtlich, dass sie am Ende möglichst viele der begehrten Frequenzen ersteigern. Denn für die Netzbetreiber sind sie die Basis fürs Geschäft. Valentina Dalber von Telefonica.
5G ist die nächste Mobilfunkgeneration, es ist die Zukunft und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir heute die Grundlagen uns reservieren oder in den kommenden Wochen, um in das Netz der Zukunft zu investieren.
Das sieht Philipp Schidera von der Deutschen Telekom ähnlich.
Sie ist der Schlüssel für die Zukunft, die digitale Zukunft des Standorts Deutschland. Mit 5G sind sehr kurze Antwortzeiten möglich, sehr große Datenübertragungsraten möglich und das ist wichtig, vor allem für Industrieanwendungen.
Mit den Frequenzen ersteigern die Unternehmen eine Verpflichtung, das Netz auszubauen. Bis Ende 2022 müssen 98% der Haushalte mit 5G versorgt sein, sowie große Fernstraßen, Schienen und Wasserwege. Dafür sind die Frequenzen aus dieser Versteigerung weniger geeignet. Daher hatten die bietenden Unternehmen gegen die Auflagen geklagt. Dass die Auktion im Nachhinein von Gerichten gekippt wird, glaubt der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann nicht.
Von der Entscheidung zu den Eilrechtsanträgen, die sind nicht einfach nur abgelehnt worden, sondern da ist auch schon sehr viel Begründung reingeschrieben worden, gerade zu den Punkten, die dann von den Unternehmen kritisiert worden sind, sodass ich relativ zuversichtlich bin, dass wir auch in letzter Instanz dann obsiegen werden.
Der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann im Beitrag von Andreas Reinhardt. Die fetten Jahre hierzulande sind wohl erst einmal vorbei. Die Einnahmen sprudeln nämlich nicht mehr so wie früher. Und das macht sich dann natürlich auch im Haushalt bemerkbar und sorgt für Ärger in der Koalition, aber auch bei den USA. Denn Deutschland wird den Verteidigungshaushalt nicht so stark aufstocken wie ursprünglich geplant. Prompt folgte jetzt ein Beschwerdebrief der US-Botschaft in Berlin. Aber auch von der Opposition hagelt es Kritik. Klaus Remme.
Politiker der FDP und der Linkspartei sind sich selten einig. Doch sowohl Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, als auch sein liberaler Amtskollege Christian Lindner sparten heute nicht mit Kritik an den Haushaltsplanungen des Bundesfinanzministers. Bartsch vermisst angesichts pessimistischer Konjunkturprognosen öffentliche Investitionen.
Wenn wir so weitermachen, wird am Ende der Legislatur, egal wer denn danach Finanzminister ist, kaum noch die Möglichkeit sein, wirklich ausgeglichene Haushalte vorzulegen und Struktur- und sozialpolitische Maßnahmen so zu entscheiden, dass die Perspektive in unserem Land gesichert sind.
Christian Lindner garnierte seine Kritik mit vergifteter Anerkennung.
Herr Scholz hat immerhin erkannt, dass die Große Koalition unser Land in Richtung Abgrund steuert. Unser Land ist auf dem Pfad des wirtschaftlichen Abstiegs. Olaf Scholz muss viele Verrenkungen unternehmen, um eine rote Null vorzulegen.
Seit Tagen entzündet sich der Streit vor allem um die Entwicklung der Verteidigungsausgaben. Die mittelfristige Finanzplanung weist über die Jahre einen sinkenden Anteil vom Bruttoinlandsprodukt aus. Die Bundeskanzlerin mischte sich heute ein. Sie verwies auf die stetigen Steigerungen der letzten Jahre und auch auf höhere Ausgaben im kommenden Jahr. Angela Merkel beschwichtigte:
Jetzt wird plötzlich die mittelfristige Finanzplanung zum Maßstab genommen und gesagt, aber das Jahr darauf wird es ja wieder ganz schlecht werden. Schauen Sie sich mal über die letzten 10 Jahre jeweils unsere mittelfristigen Finanzplanungen an. Die sind immer nach oben korrigiert worden.
Für den amerikanischen Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist das kein Trost. In gewohnt offensiver Tonlage meldete sich Grenell zu Wort und beklagte die aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki kritisierte Grenell ob dieser Einmischung massiv und forderte gegenüber AFP die Ausweisung des amerikanischen Botschafters. Wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt, so Kubicki wörtlich. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, sagte dem Deutschlandfunk, er halte generell nichts davon, Botschafter auszuweisen. Hart weiter:
In der Sache hat Deutschland vor erst wenigen Tagen ein klares Commitment gegenüber den NATO-Partnern in Brüssel abgegeben, dass wir diese 1,5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2024 erreichen wollen. Die von Scholz jetzt vorgelegten Haushaltszahlen entsprechen dem im Blick auf die nächsten Jahre in keiner Weise. Dann muss sich Deutschland auch gefallen lassen, dass unsere NATO-Partner das öffentlich kommentieren.
Die Forderung, den Botschafter zur Persona non grata zu erklären, sei schlicht Käse, so der Grünen-Politiker Omid Nuripur zur Neuen Osnabrücker Zeitung. Grenell sei als Schnittstelle der politischen Kommunikation mit den USA so notwendig wie nie zuvor. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bijan Jirsarai will sich die Forderung seines Parteifreunds Kubicki zwar nicht zu eigen machen, sagt aber:
Die Emotionen sind ja nicht im Raum nur wegen dieses Sachverhaltes. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Herr Grenell sicherheitspolitische Hinweise gibt, was wir in Deutschland tun sollten oder nicht tun sollten. Ich nenne das Beispiel Huawei, ich nenne das Beispiel Iran-Sanktionen, ich nehme das Beispiel Nord Stream 2. Also es gibt wahnsinnig viele Punkte, wo er auch von dieser Methodik Gebrauch gemacht hat.
Morgen 12.30 Uhr präsentiert der Finanzminister seine Zahlen. Sicher ist, der politische Streit geht danach weiter.
Der Streit um den Haushaltsentwurf. Aus Berlin war das der Bericht von Klaus Remme. Dreimal war er als Spitzenkandidat bei den hessischen Landtagswahlen angetreten. Dreimal ist er gegen den politischen Konkurrenten kläglich gescheitert. Ein viertes Mal wollte es Thorsten Schäfer-Gümbel, Chef der hessischen SPD, jetzt nicht mehr riskieren und hat stattdessen den Rückzug gewählt. Und das konsequent. Ludger Fittgau.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen gerne folgende persönliche Erklärung zur Kenntnis geben. Alles hat seine Zeit, nachzulesen bei Prediger 3, 1 bis 11.
Und seine Zeit in der Politik, so der langjährige hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel, heute Nachmittag in Wiesbaden bei einer kurzfristig einberufenden Pressekonferenz, seine Zeit in der Politik sei nun vorbei.
Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt und muss entscheiden, an welcher Stelle ich meine Kraft und Energie in Zukunft zum größtmöglichen Nutzen einbringe.
Das soll ab Herbst die Entwicklungshilfe sein. Wenn der Aufsichtsrat zustimmt, wird Thorsten Schäfer-Gümbel Arbeitsdirektor der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, in Eschborn bei Frankfurt am Main, einer staatlichen Entwicklungshilfeorganisation, die vom Bundesentwicklungsministerium getragen wird. Nach dem schlechtesten Wahlergebnis der hessischen SPD-Nachkriegsgeschichte bei der Landtagswahl im Herbst vergangenen Jahres war ein jahrelanges Weiter-so in der Politik für den 49 Jahre alten Schäfer-Gümbel nicht mehr denkbar. Für die krachende Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr in Hessen macht er auch heute noch einmal den Sturm aus Berlin verantwortlich, der einfach zu stark gewesen sei. Damit meinte er auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und ihre Fehler im Umgang mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen in der heißen Phase des Landtagswahlkampfes.
Klar ist aber auch, dass beispielsweise die Situation, die ja im Landtagswahlkampf spürbar war als der Point of No Return, nämlich die Causa Maaßen, eine erhebliche Wirkung hatte. Ich habe dazu mehrfach öffentlich etwas gesagt, aber das ist rum. Ja? Und es hilft nichts, ständig nach hinten zu gucken. Vielleicht hätte ich schon vor 2 Jahren den Schritt aus der Bundesspitze herausnehmen sollen, aber auch das ist müßig heute zu diskutieren.
Thorsten Schäfer-Gümbel hatte als Spitzenkandidat der hessischen SPD 2018 bereits zum 3. Mal erfolglos kandidiert. Die Partei war dabei in ihrer einstigen politischen Hochburg Hessen knapp hinter den Grünen nur noch drittstärkste Kraft im Wiesbadener Landtag geworden. Nun will er auch als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender im Herbst nicht mehr kandidieren. Als mögliche Nachfolgerin für den hessischen SPD-Landesvorsitz wird vor allem Nancy Faeser gehandelt, bisher stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion und Generalsekretärin der Hessen-SPD. Ihr Name fällt allerdings auch als mögliche Nachfolgerin von Bundesjustizministerin Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europaparlament Ende Mai ist. Ein Name, der ebenfalls für die Nachfolge von Schäfer-Gümbel an der hessischen Parteispitze genannt wird, Michael Roth aus Nordhessen, Bundestagsabgeordneter und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Thorsten Schäfer-Gümbel nahm heute zu konkreten Personalfragen keine Stellung.
Aber wir werden ganz sicherlich über die gesamte Landesvorstandsaufstellung reden müssen. Aber ich bitte um Verständnis dafür, das bereden wir erst intern.
Schäfer-Gümbel kündigte an, dass er den Übergang bis zum Herbst noch selbst mitgestalten will.
Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel schmeißt hin. Aus Mainz war das der Bericht von Ludger Fittger. Und der Blick auf die Uhr, es ist 18.22 Uhr und wir gehen nach London. Dort herrscht weiter allgemeine Ratlosigkeit, nachdem der Sprecher des Unterhauses John Bercow gestern festgestellt hatte, Regierungschefin May könne nicht den bereits abgelehnten Scheidungsvertrag mit der EU einfach unverändert zur neulichen Abstimmung vorlegen. Bercow verwies dabei übrigens auf eine 400 Jahre alte Regelung. In der Regierung wiederum war man über diesen Zug not amused. Friedbert Meurer.
90 Minuten lang diskutierte heute das britische Kabinett unter Leitung von Premierministerin Theresa May die schwierige neue Lage. Angeblich gab es erregte Auseinandersetzungen. Die Wut richtete sich gegen den Speaker John Bercow. Eine Abstimmung über den Vertrag ist diese Woche dank seiner Intervention nicht mehr zu machen. Aber die Brexiteers im Kabinett nehmen May übel, dass sie heute oder morgen einen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU schreiben und die Verschiebung des Brexits beantragen will. Aus technischen Gründen bis zum 30. Juni, mit einer Option aber, den Brexit auf längere Zeit zu verschieben. Aber wird es zu dieser Abstimmung überhaupt noch kommen? Viele Beobachter glauben ja. Die EU könnte zum Beispiel die politische Erklärung ändern oder der Antrag auf Verschiebung gilt als eine Änderung. Die Verfassungsexpertin Nikki da Costa. Die Premierministerin wird wohl eine dritte Abstimmung ansetzen können. Da finden sich Wege. Es wird nur extrem schwierig, eine vierte Abstimmung zu bekommen. Die Abgeordneten müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Der nächste Versuch muss also sitzen, sonst droht eine Verschiebung des Brexits auf ungewisse Zeit. Im Kabinett soll es hoch hergegangen sein. Andrea Letsem, eine Brexit-Befürworterin, soll erregt gerufen haben, das hier ist kein Brexit-Kabinett mehr. Und von Theresa May heißt es, sie wolle jetzt mit der Brechstange ihr Ziel erreichen. Entweder die Brexiteers sagen endlich Ja zum Vertrag oder es droht eine lange Verschiebung des Brexits. Brexit-Minister Steve Barclay kritisierte ebenfalls Speaker John Bercow, gab sich aber optimistisch. Es ist schon so, dass der Speaker die Hürde angehoben hat. Wir müssen jetzt sehen, wie wir das, was wir zur Abstimmung stellen wollen, verändern können. Wenn die Abgeordneten aber ihr Stimmverhalten ändern, dann deutet das doch darauf hin, dass die Umstände anders geworden sind. Kein Gesetz darf unverändert noch einmal eingebracht werden, das ist das Credo des Speakers John Bercow. Vor dem Parlament wurde er heute von Passanten erkannt, von den einen beglückwünscht, von anderen mit dem Ruf Verräter beschimpft. James Gray von den Tories ist ebenfalls sauer auf Bercow. Leute wie ich wollen so abstimmen, wie das die Wähler in unserem Wahlkreis wollen. Sie möchten, dass der Vertrag endlich angenommen wird. Aber der Speaker verhindert es. Das ist schon sehr fragwürdig. Wir haben jetzt eine Verfassungskrise. Donnerstag und Freitag ist Premierministerin May auf dem EU-Gipfel und bittet um eine Verschiebung. Nächste Woche dürfte wohl wieder im Unterhaus eine Abstimmung anstehen, wohl vorerst die letzte in dem Brexit-Drama. Ein Kalkül lautet, May könnte am Ende bereit sein, den Brexiteers ihren Rücktritt anzubieten, wenn sie denn dem Vertrag endlich zustimmen.
Aus London war das der Bericht von Friedbert Meurer. Mit einer Mischung aus Mitgefühl und Stärke hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern auf die Anschläge in Christchurch reagiert und damit auch weltweit viele Menschen bewegt. Denn nach den Moschee-Attentaten mit über 50 Todesopfern hatte sie den richtigen Ton getroffen, so auch heute wieder bei der Trauerfeier im Parlament. Lena Bodewein.
I implore you, speak the names of those who were lost.
Ich bitte euch, nennt die Namen derer, die ihr Leben verloren haben und nicht den Namen dessen, der ihnen das Leben genommen hat. Er mag Berühmtheit gesucht haben, aber in Neuseeland werden wir ihm nichts geben, noch nicht einmal seinen Namen. Weltweiten Ruhm als Attentäter von Christchurch, den möchte Jacinda Ardern dem mutmaßlichen Vielfachmörder nicht gönnen. Sie nennt ihn im Parlament von Wellington einen Terroristen, einen Kriminellen, einen Extremisten, aber seinen Namen werde niemand von ihr hören.
And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless.
Der Fokus sollte auf den Opfern liegen, auf ihren Geschichten. Das betonen auch diejenigen, die Blumen an den Moscheen niederlegen, die dort singen und sich gegenseitig trösten. Sie singen für Lebende und für Tote. Für Daud Nabi, der dem Attentäter entgegenging. Für Atta Elayan, ein Sportler, der vor kurzem erst Vater geworden war. Für Hosna Ahmed, die ihrem Mann helfen wollte. Für Khaled Mustafa, der aus Syrien geflohen war. Der 15. März wird für immer in unser Gedächtnis eingebrannt sein, sagte Jacinda Ardern. Ein ruhiger Freitagnachmittag.
That quiet Friday afternoon has become our darkest of days.
Der für uns der finsterste aller Tage geworden ist. Aber für die Familien ist es noch mehr. Der Tag, an dem die einfache Tat des Betens, der Ausübung ihrer Religion dazu führte, dass ihre Liebsten starben. Die Polizei teilte mit, dass die Obduktion aller 50 Toten jetzt abgeschlossen sei. Aber die Identifizierung brauche leider ihre Zeit. 12 Tote sind jetzt offiziell identifiziert, die ersten 6 schon an ihre Familien übergeben. Viele Angehörige sind verzweifelt, dass sie so lange warten müssen. Inzwischen hat die Einwanderungsbehörde Neuseelands zahllose Visa für Angehörige aus vielen Ländern erteilt, damit sie an den Beerdigungen teilnehmen können.
Mr. Speaker, on Friday.
Am Freitag wird der Anschlag eine Woche her sein. Viele Mitglieder der islamischen Gemeinschaft werden sich zum Gebet versammeln. Lassen Sie uns Ihren Kummer würdigen. Lassen Sie sie uns unterstützen, appellierte Jacinda Ardern. Und einer, der das erhörte, ist Jatinder Sagar. Der Täter versucht, unsere Gemeinschaft zu spalten. Aber die Menschen kommen zusammen und zeigen, dass es hier nicht um Rassismus geht. Es ist nur eine Person, die den Verstand verloren hat und etwas Wahnsinniges getan hat. Jatinder Sagar hat eine Solidaritätsaktion organisiert, eine Human Wall, eine menschliche Wand, die alle einschließen soll. Wer auch immer darin und dahinter beten will, ist willkommen und soll sich dort sicher fühlen.
We are not, I'm say,
denn wir sind alle glücklich, hier zu leben. Wir sind Kiwis, wir grenzen nicht aus. Wenn wir einen Muslim betrauern, bin ich Muslim. Wenn wir einen Hindu betrauern, bin ich Hindu. Bis zum nächsten Montag will das Kabinett über die geplante Verschärfung des Waffenrechts beraten. Die prinzipielle Entscheidung für eine Änderung war gestern gefallen.
Before we meet again next Monday,
und vor unserer nächsten Sitzung am Montag werden unsere Entscheidungen bekannt gegeben.
Lena Bodewein. Gestern noch herrschte im niederländischen Utrecht große Verunsicherung. Ein Mann hatte 3 Menschen erschossen und 3 weitere lebensgefährlich verletzt. Die Motive des Täters zunächst unklar. Inzwischen gibt es offenbar aber doch Hinweise auf einen Anschlag. Ludger Kazmierczak mit den Einzelheiten.
Für ein Terrormotiv spricht laut Staatsanwaltschaft vor allem eine im Fluchtfahrzeug hinterlassene Notiz des Täters. Der gestohlene Kleinwagen war wenige Stunden vor der Ergreifung des hauptverdächtigen Gökmen T. in einer Utrechter Wohnsiedlung entdeckt worden, nachdem er dort stundenlang mit laufendem Motor gestanden hatte. Was auf dem Zettel steht, behalten die Behörden vorerst für sich. Die Botschaft scheint aber den Terrorverdacht zu erhärten. Und noch ein Indiz spreche gegen ein persönliches Motiv des Täters, so Polizeisprecher Joost Lanshage. Bis jetzt haben wir keine einzige Verbindung gefunden zwischen den Opfern und dem Hauptverdächtigen. Wir ermitteln weiter, aber bislang ist keine Beziehung erkennbar. Augenzeugen hatten gestern den Verdacht geäußert, der Täter habe gezielt auf eine Frau geschossen. In türkischen Medien hieß es sogar, sie sei ein Familienmitglied des Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Todesschütze wird noch immer verhört und bleibt vorerst in Polizeigewahrsam, ebenso wie die beiden weiteren Verdächtigen, 2 Brüder, die laut Polizei nicht mit Gökmen T. verwandt sind.
Ja, das geht um einen 23- und 27-jährigen.
Es handelt sich um einen 23-jährigen und einen 27-jährigen Mann aus Utrecht. Wir untersuchen derzeit, wie sie mit dem Hauptverdächtigen zusammenhängen und welche Rolle sie bei dem Zwischenfall gespielt haben. Die Männer wurden an verschiedenen Orten in Utrecht und im Land festgenommen.
In Utrecht und in dem Land angehalten.
Bei dem Anschlag waren eine 19-jährige Frau und 2 Männer im Alter von 28 und 49 Jahren ums Leben gekommen, alle 3 aus dem Raum Utrecht. Um der Opfer zu gedenken, haben viele Bürger vor einem Baum in der Nähe des Tatorts Blumen niedergelegt, auch diese junge Studentin. Ich wollte den Opfern und ihren Familien mein Mitgefühl bezeugen und zeigen, ich stehe hinter euch und bin gegen das, was da passiert ist. Nach dem Attentat hatte das Leben in weiten Teilen der Stadt stillgestanden, doch am Tag danach versuchen die Utrechter zur Normalität zurückzukehren. Seit Mitternacht fährt auch die Straßenbahn wieder, in der gestern Vormittag die tödlichen Schüsse fielen. Viele Fahrgäste machten sich daher mit gemischten Gefühlen auf dem Weg zur Arbeit oder in die Innenstadt. Ich fühle mich innerlich schon etwas angespannt. Das ist ein intensiver Tag, aber wir müssen heute wieder zur Arbeit. Und ich habe eigentlich auch nicht die Absicht, mich davon abhalten zu lassen. Unterdessen wurde bekannt, dass der mehrfach vorbestrafte Hauptverdächtige noch vor 2,5 Wochen im Gefängnis saß. Im kommenden Sommer hätte er sich wegen eines Vergewaltigungsdeliktes vor Gericht verantworten müssen. Oppositionspolitiker in Den Haag fragen sich, warum Gökmen K. überhaupt frei herumlaufen durfte. Der Rechtspopulist Geert Wilders fordert sogar den Rücktritt des Justizministers.
Informationen waren das von Ludger Kazmierczak. Für Kasachstan bedeutet es eine Zäsur, denn seit dem Ende der Sowjetunion war er im Amt Nursultan Nazarbayev, autoritär regierender Staatspräsident des ölreichen Staates. Jetzt hat der 78-Jährige überraschend seinen Rückzug angekündigt, obwohl eigentlich auf Lebenszeit ernannt. Aus Moskau, Christina Nagel.
Er hätte Präsident auf Lebenszeit sein können, so wie andere zentralasiatische Herrscher. Für Nursultan Nazarbayev galten keine Amtszeitbeschränkungen mehr. Er war vom Volk zum Führer der Nation gewählt worden. Er konnte im Land schalten und walten, wie er wollte. Er war einer, dem man vieles zutraute, außer vielleicht diesen einen entscheidenden Schritt. Schon morgen kündigte der kasachische Präsident in einer Fernsehansprache an, werde er die Amtsgeschäfte übergeben, und zwar gemäß der Verfassung. Im Falle eines Rücktritts des Präsidenten ist es gesetzlich verankert, dass die Vollmachten an den Vorsitzenden des Senats übergeben werden, bis Neuwahlen, bis Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die nächste Präsidentschaftswahl findet planmäßig im April 2020 statt. Für Kasym Tokayev, der die Amtsgeschäfte als Vorsitzender des Senats übernimmt, genug Zeit, sich eine eigene Machtbasis aufzubauen. Tokayev, von Haus aus Diplomat, ist im kasachischen Politbetrieb kein Unbekannter. Er war schon Premierminister, Außenminister. Ein Mann, von dem Nazarbayev selbst sagt, er arbeite schon lange sehr gut mit ihm zusammen. Weil aber gerade in autoritär geführten Systemen Vertrauen gut, Kontrolle aber besser ist, wird Nazarbayev zentrale Fäden der Macht weiter in der Hand behalten. Sie wissen, dass mir gesetzlich der Status des ersten Präsidenten, al-Bassi, des Führers der Nation verliehen worden ist. Ich bleibe auch weiterhin Vorsitzender des Sicherheitsrates, der über große Vollmachten verfügt, bezogen auf den Kurs der Außen- und der Innenpolitik des Landes. Ich bleibe auch weiterhin Vorsitzender der Partei Nur-Otan und Mitglied des Verfassungsrates. Er werde, so Nazarbayev, mit viel Pathos dem Land weiter dienen und Sorge tragen für die Zukunft. Nazarbayev hat das Land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in die Unabhängigkeit geführt. Er war der erste und bislang einzige Präsident des rohstoffreichen Steppenstaates. Kasachstan verfügt nicht nur über Öl, sondern liefert auch Uran und seltene Erden für die Hightech-Branche. Mit Druck, aber auch mit politischem Geschick sorgte Nazarbayev dafür, dass sich Kasachstan zu einem Stabilitätsanker in der Region entwickeln konnte. Er schuf eine neue Hauptstadt und schaffte es, dass das Land auch auf internationalem Parkett eine Rolle spielt. Zuletzt hatte der Präsident öffentlich soziale und wirtschaftliche Probleme im Land beklagt. Im vergangenen Monat hatte er deshalb die komplette Regierung ausgewechselt.
Christina Nagel über den überraschenden Rücktritt des kasachischen Präsidenten Nazarbayev und der Blick auf die Uhr. Es ist jetzt 18.36 Uhr geworden. Sie hören die Informationen im Deutschlandfunk und wir gehen noch einmal ins Inland. Schon einmal musste Deutschland die Abschiebung von Flüchtlingen zurückstellen in den griechischen Auffanglagern. War die Lage nämlich so katastrophal, dass die Betroffenen trotz Dublin-Regelung in Deutschland bleiben durften. Heute hat der Europäische Gerichtshof in einem anderen Fall jedoch geurteilt, Deutschland darf abschieben, auch wenn das Sozialsystem des zuständigen Staates Mängel aufweist. Bernd Wolf mit den Einzelheiten.
Das EuGH-Urteil erleichtert es Deutschland, Asylbewerber in andere Länder abzuschieben, unter scharfen Bedingungen. Der Abzuschiebende darf nicht Gefahr laufen, unmenschlich oder erniedrigend behandelt zu werden. Nach der umstrittenen Dublin-III-Regel muss ein Asylbewerber sein Verfahren in dem Land durchlaufen, in dem er in die EU eingereist ist. Naturgemäß die südeuropäischen Küstenstaaten, aber auch Bulgarien oder Ungarn. Dort erhielten mehrere Kläger subsidiären Schutz, eine Art Asyl-Light. In Deutschland stellten sie später ebenfalls Asylanträge, die wurden abgelehnt. Die Asylbewerber sollten abgeschoben werden in die Erstaufnahmeländer. Den deutschen Gerichten, die den EuGH anfragten, unter welchen Bedingungen dies möglich sei, antwortete der EuGH, Asylbewerber dürften in dem eigentlich zuständigen Land, in einem Fall Italien, nicht obdachlos werden und verelenden. Keiner dürfe in extreme materielle Not geraten. Ernährung, Waschen und Unterkunft müssten sichergestellt sein. Allerdings, die besseren Sozialleistungen in Deutschland im Vergleich zu dem Einreisestaat schützen nicht vor Abschiebung, selbst wenn dort große Armut drohte. Es müsste schon die Gefahr extremer materieller Not bestehen.
Informationen waren das von Bernd Wolf. Auch im nächsten Beitrag geht es um ein Gerichtsurteil. Im Fokus stand dabei die Frage, ob die Bundesregierung überprüfen muss, ob Drohneneinsätze der USA im Jemen unter Nutzung des amerikanischen Militärstützpunktes im pfälzischen Ramstein gegen Völkerrecht verstoßen oder nicht. Ja, sie muss das, hat heute das Oberlandesgericht Münster geurteilt. Marco Poltrinieri hat die Einzelheiten.
Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies die Klage eines Somaliers zurück und bestätigte damit das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln in erster Instanz. Die Klage sei aus verschiedenen Gründen unzulässig. Es sei zweifelhaft, wie vom Kläger behauptet, dass sein Vater 2012 Opfer eines amerikanischen Drohnenangriffs geworden sei. Eine Revision gegen das Urteil ließ das OVG nicht zu. Ganz anders dagegen der Urteilsspruch im zweiten Verfahren. Das Gericht gab den Klägern, drei Jemeniten, zumindest in Teilen recht. Das Oberverwaltungsgericht verurteilte Deutschland nämlich dazu, nachzuforschen und sich zu vergewissern, ob bewaffnete Drohneneinsätze im Jemen mit Hilfe der US-amerikanischen Airbase Ramstein mit dem Völkerrecht vereinbar sei. Ist es das nicht, muss die Bundesregierung alles dafür tun, dass Ramstein für Drohnenangriffe nicht mehr genutzt wird. Das Urteil hat also eine gewisse Brisanz. Allerdings, eine Revision hat das Oberverwaltungsgericht Münster zugelassen.
Soweit der Bericht von Marco Poltrononieri. Damit gehen die Informationen hier im Deutschlandfunk, die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zum Rückzug von Thorsten Schäfer-Gümbel aus der Politik und zu den politischen Dauerquerelen in London in Sachen Brexit. Am Mikrofon dieser Sendung war Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.